Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, einen guten Abend. Und wir wollen ja heute ein, ich hoffe, nicht so schweres Thema miteinander behandeln, nämlich freudig des Lebens, negative Gedanken überwinden. Können Sie mich alle verstehen? Nein? Kommen Sie mal nach vorne am besten. Ja, ich bin seit 2 Tagen erkältet und kann nicht so laut sprechen. Bin also dankbar, dass wir ein so schönes Mikrofon hier haben. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von der Klinik, in der ich seit 30 Jahren arbeite. Das ist in Elbingerode im Harz. Das ist eine Klinik, die vor 10 Jahren erst gebaut worden ist. Vorher hatten wir alte Gebäude und jetzt haben wir also einen kompletten Neubau. Und wir haben dort 4 Abteilungen. Einmal die innere Abteilung, dann die Psychiatrie und dann die Psychotherapie, Psychosomatik, was ich geleitet habe, und eine Suchtabteilung. Besonders junge Menschen. Ich staune aber auch viele Frauen. Früher dachte ich, Alkoholiker, das sind nur Männer. Aber heute sehen wir auch viele Frauen, die alkoholkrank geworden sind und auch junge Leute, die drogenkrank sind. Die werden alle hier in diesem Haus behandelt. Und seit 3 Jahren bin ich nun Rentner und da arbeite ich nur noch 4 bis 6 Stunden pro Tag. Mache aber auch 10-mal noch im Monat Nachtdienst hier, Bereitschaftsdienst, und habe also so immer noch Kontakt zur Klinik und zu den Kollegen. Und jetzt betreue ich vor allem ambulante Patienten. In der Hauptsache sind es Patienten, die depressive Symptome haben. Etwa 70% unserer Patienten haben Depressionen. Dazu vielleicht auch Angststörungen und noch andere körperliche Störungen. Und wir behandeln besonders Menschen mit psychosomatischen Krankheiten, also wo die Seele und der Körper zusammenwirken. Zum Beispiel, jemand hat Herzschmerzen, starke Herzschmerzen, wird ins Krankenhaus eingeliefert mit Verdacht auf Herzinfarkt, wird EKG gemacht und Sonographie, alles Mögliche, und man findet keinen pathologischen Befund. Dann sagen die Internisten oft, sie haben nichts, sie können wieder nach Hause gehen. Das ist aber verkehrt. Natürlich haben die Patienten auch etwas, nicht? Sie haben nämlich starke Schmerzen mit Angst und manche denken, sie müssen sterben. Und da ist es dann oft eine seelische Not, die dann das Herz mit betrifft. Ich hatte also eine Patientin, die war 70 Jahre alt und die wurde mir überwiesen. Sie hatte starke Herzbeschwerden und sie wurde also genau untersucht, und wenn man genau untersucht, dann findet man auch meist was. Sie fanden also, die Kardiologen fanden einen Herzfehler und haben sie gesagt, heute ist das kein Problem, man kann den Herzfehler auch operieren. Sie wurde operiert, bekam eine neue Herzklappe, und als sie dann wieder entlassen wurde, Reha-Klinik und so weiter, dann hatte sie immer noch diese Schmerzen. Und die Kollegen konnten es sich nicht erklären, warum hat diese Frau solche Herzschmerzen? Wir haben sie doch operiert, sie hat doch eine neue Herzklappe. Und es funktioniert alles gut. Sie dürfte eigentlich keine Schmerzen haben. Und zum Glück haben sie dann die Patientin zu uns geschickt. Und ich stellte ihr als erstes die Frage, wer hat Ihnen das Herz gebrochen? Und da fing sie an zu weinen und sagte, ich habe nur einen Sohn. Und der ist verheiratet mit einer Frau, die mich überhaupt nicht mag. Und einen Enkel und diese Schwiegertochter hat verhindert, dass die Oma ihr einziges Enkel mal sehen darf. Sie durfte noch nicht mal zum Geburtstag kommen und dem Enkelkind was schenken. Da hat sie ein Päckchen geschickt und die Schwiegertochter hat es zurückgeschickt. Das Enkelkind durfte nichts von der Oma bekommen. Das hat ihr das Herz gebrochen, dass sie überhaupt keine Verbindung, keine Familie mehr hatte und ihr einziger Sohn, dass er sich nicht durchsetzen konnte und für eine normale familiäre Verbindung und Beziehung sorgen konnte. Und dann haben wir mit dieser Frau gearbeitet, dass sie also diese negativen Gefühle, diese furchtbare Enttäuschung, diese Wut, auch diesen Hass gegenüber dieser Schwiegertochter, dass sie das überwinden konnte. So viel also zu dem Zusammenhang Psyche und Körper. Ein anderes Beispiel wäre, jemand hat Magenschmerzen und es wird eine Gastroskopie gemacht und man findet nichts im Magen, kein Geschwür. Zum Glück ist alles in Ordnung, aber er hat weiterhin krampfartige Magenschmerzen. Dann kann man fragen, was hast du runtergeschluckt? Was liegt dir denn wie ein Stein im Magen? Nicht? Oft sind es Männer, die nicht gewöhnt sind, über Gefühle zu sprechen. Die können das nicht. Die können dann nur mit ihrem Körper reagieren. Und der Körper spricht dann, wenn die Seele es nicht kann. So, ich will mich aber heute auf unser Thema konzentrieren. Die Seele nähert sich von dem, worüber sie sich freut. Also, heute geht es ja freudig des Lebens. Heute geht es darum, freudig des Lebens. Und die Seele nähert sich von dem, worüber sie sich freut. Und wenn ich Sie jetzt so anschaue hier in der Runde, dann wird vielleicht mancher von Ihnen sagen oder denken, was soll ich mich noch freuen im Alter? Ich habe dieses und jenes Leiden. Ich habe Einschränkungen und jedes Jahr wird es mehr. Ich kann nicht mehr richtig laufen, meine Gelenke, die tun weh. Ich habe hohen Blutdruck, ich darf nicht alles essen, weil ich zuckerkrank bin. Und ich habe nicht mehr so ein gutes Gedächtnis und so weiter. Worüber soll ich mich denn da freuen? Und da möchte ich heute mit Ihnen arbeiten, dass Sie das entdecken, worüber Sie sich gerade jetzt in Ihrem Zustand freuen können. Also es gibt immer eine Möglichkeit der Freude. Ist zu leise?
Ja.
Oh, was machen wir da? Ich kann nicht lauter. Können Sie nach vorne kommen, oder?
Ja, könnte Sie, aber Sie wollen.
Also, so ist so besser? Ja. Die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut. Und jetzt müssen Sie etwas finden, worüber Sie sich freuen können, worüber Sie Gott danken können. Es war gestern eine gläubige Frau bei mir, eine etwa 45-jährige Frau, die hat solche, oh, das ist zu stark. Sie hat solche Angst, es war zu leise, ja. Sie hat solche Angst, dass sie sterben muss mit 45 Jahren. Sie hat noch zwei Kinder und sie kann also fast gar nichts mehr essen. Sie hat solche Überempfindlichkeiten, solche Allergien, nicht? Ganz schlimm. Sie ist getestet worden und sie hat 200 verschiedene Allergien. Und sie kann jetzt im Moment nur gekochte Nudeln aus Asien essen. Kein Brot, keine Kartoffel, nichts. Und sie weinte und worüber könnte sich diese Frau freuen? Ich gab ihr eine Hausaufgabe und die lautete, schreiben Sie mal auf einen Zettel 10 Dinge, worüber sie dankbar sein können. Sie haben zum Beispiel zwei Kinder und sie haben einen Mann, der zu ihnen hält. Ja, sagt sie, ach, da fällt mir noch mehr ein. Und dann hat sie also 10 Sachen aufgeschrieben auf einen Zettel und dann kriegte sie die Aufgabe, jeden Tag 10 neue Dinge aufzuschreiben. Diesen Gedanken habe ich von Kurt Scherer. Der hat das mal empfohlen und ich habe es inzwischen oft ausprobiert. Und das ist also wunderbar. Also in 7 Tagen, in einer Woche, hat man also 70 Dinge, für die man danken kann. Und danken macht eine andere Stimmung. Wenn ich danke, komme ich auf andere Gedanken, nicht? Gedanken, also nachdenken und danken, das gehört sprachlich ja auch zueinander. Und sie brachte mir also gestern solch Zettel mit, 7 Zettel mit je 10 Dingen, für die sie dann auch gedankt hat. Und sie macht das jetzt so, jeden Tag nimmt sie einen Zettel und dankt dann für diese 10 Dinge. Am nächsten Tag nimmt sie den anderen Zettel und dann dankt sie für die anderen Dinge. Also wenn wir danken, dann verändert sich auch unser Denken und auch unser Fühlen. Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Das ist wichtig. Wenn wir also immer etwas Negatives denken, dann fühlen wir auch negativ. Positive Gedanken rufen angenehme Gefühle hervor. Negative Gedanken, die rufen schlechte Gefühle hervor. Und nun haben wir die Aufgabe, unsere Gedanken an Gottes Wort zu orientieren und das zu üben. Das Positive, was es in jedem Leben gibt, dass wir das sehen lernen. Nun haben Sie vielleicht schon mal gehört, heute wird ja viel gesprochen von dem positiven Denken. Dieses lehne ich ab. Denn das positive Denken, das ist etwas, wo wir uns selbst veralbern. Also wenn wir dann etwas denken, was wir selber gar nicht glauben. Also ein Beispiel, jemand leidet an Schlafstörungen und wacht schon nach 2 Stunden Schlaf wieder auf. Nicht? Legt sich vielleicht 23 Uhr hin und nachts um 1 ist er wieder auf. Dann wäre jetzt das ein negatives Denken, was jetzt normal wäre. Ach, ich bin schon wieder wach. Ist das eine Katastrophe? Wie werde ich morgen den Tag bestehen? Ich werde wahrscheinlich morgen wieder Kopfschmerzen haben. Es ist wirklich eine Katastrophe, dass ich nur 2 Stunden geschlafen habe. Und das wäre negatives Denken. Das sogenannte positive Denken, was ich ablehne, das hieße, ach, wie schön, bin ich schon wieder aufgewacht. Um 11 habe ich mich hingelegt und jetzt um 1 bin ich wieder wach. Das wäre positives Denken, aber das ist irgendwie nicht realistisch. Ja? Das ist, da würde man sich selber nicht ernst nehmen. Denn im Grunde genommen ärgert man sich ja, dass man nicht länger schlafen kann. Was wäre nun das richtige, das realistische Denken? Das ist die dritte Möglichkeit. Das wäre, wenn wir also aufwachen, um 11 hingelegt, um 1 wache ich auf. Oh, bin ich schon wieder wach, aber das ist keine Katastrophe. Ja, der erste Gedanke war, das ist eine Katastrophe. Es ist keine Katastrophe, wenn man nach 2 Stunden wieder aufwacht. Daran werde ich nicht sterben. Ich habe schon öfters nachts wach gelegen, aber vielleicht schlafe ich ja auch wieder ein. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Das wäre realistisches Denken. Wer so denkt, schläft wieder ein, nach einer halben oder 1 Stunde. Nicht? Aber wenn man sich ärgert darüber, ach, jetzt habe ich schon wieder nicht durchschlafen können, dann wird man durch den Ärger richtig wach und kann sich auch nicht erholen und kann sich auch nicht freuen. positive Gedanken wären, also jetzt im guten Sinne, Gott liebt mich. Er hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Er hat meine Schuld getilgt. Ich bin rein gewaschen. Er hat sein Werk mit mir angefangen. Er wird es auch vollenden. Er meint es gut mit mir. Er bringt mich nach Hause. Könnte man noch vieles anfügen. Ich habe das einfach mal so runtergeschrieben gestern Abend, was mir so einfiel. Das wäre also noch vieles zu ergänzen. Wir können noch viele andere positive Sätze sagen, die wir innerlich bejahen, wenn wir gläubig sind. Dann sagen wir, ja, das stimmt. Er meint es gut mit mir. Und er bringt mich nach Hause. Über das Danken habe ich schon etwas gesagt. Jeden Tag 10 Dinge aufschreiben. Das ist in einer Woche, sind es 70 Dinge. Und dann können wir auch danken im Leid, nicht für das Leid. Ich habe also auch schon Geschwister kennengelernt, die haben sich so psychisch verrenkt. Ja? Sie dachten, diese Worte Gottes sind so zu verstehen, dass wir also für alles danken sollen, also auch für das Leid, auch für die Schmerzen. Ich glaube, das will Gott nicht. Das wäre ja masochistisch, wenn wir also für die Schmerzen, die wir haben, auch noch danken sollen. Mein Vater hat mir das erzählt. Mein Vater hatte einen gläubigen Vater, also Großvater, den ich nicht mehr kennengelernt habe. Und der Großvater war sehr streng. Und er hatte also einen Stock da liegen auf dem Schrank, glaube ich. Und wenn also mein Vater irgendwas ausgefressen hatte, dann musste er selber den Stock holen, musste ihn dem Vater geben und dann hat er ihn verdroschen, dass er dann also geschrien hat. Und dann kriegte er den Stock wieder in die Hand und musste sich verbeugen und musste sich bei dem Vater bedanken. Vielen Dank, dass du mich geschlagen hast. Und dann hat er den Stock wieder hochgelegt auf den Schrank. Das war für die damalige Zeit eben nichts Besonderes, das war so üblich, ja. Aber zum Glück ist das heute nicht mehr so, dass wir das überwunden haben. Aber so meine ich das. Also wir sollen nicht für das Leid danken, sondern im Leid danken, dass der Herr auch bei uns ist. Psalm 23, Vers 4, nicht? Und wenn ich gleich wanderte im dunklen Tal, so bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir brauchen im dunklen Tal Trost. Wir brauchen Hilfe und ich denke, das wäre eine Überforderung, wenn wir im dunklen Tal auch noch für die Schläge danken sollen. Ich habe ein Büchlein geschrieben voriges Jahr, Depressionen im Alter. Da, wie man vorbeugen kann, vorbeugen, verstehen und auch depressive Menschen begleiten kann. Das kostet 5 Euro, wenn jemand Interesse haben sollte. Die sind da hinten ausgelegt, können Sie dann erwerben. Über Depression will ich jetzt nicht so weiter reden. Unser Thema ist ja heute freudig deines Lebens. Wenn man depressiv ist, dann kann man sich nicht freuen. Wenn jemand depressiv ist, dann kann er auch oder sie nicht danken. Ein depressiver Mensch, der kann oft auch nicht beten. Und dann wäre es verkehrt zu sagen, du musst beten und du musst jetzt mehr die Bibel lesen, damit du wieder Freude bekommst. Nein, in der Depression, da ist man tief verstimmt Und das hat seine Ursache in einer hormonellen Dysbalance. Also es fehlen Hormone im Gehirn, die Transmitter, die Überträgerstoffe. Und das ist so ähnlich wie beim Diabetes, da ist die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig in Funktion und dann gibt man Tabletten, damit die Insulinproduktion wieder angeregt wird, die eigene Produktion. Und bei einer Depression nimmt man Antidepressiva und die regen die Produktion von diesen Überträgerstoffen wieder an. Und dadurch kann die Depression überwunden werden. Also einem depressiven Menschen würde ich sagen, du bist in einem Tunnel, aber der Tunnel hat ein Ende. Und es ist keine Sackgasse, es ist ein Tunnel, es ist jetzt alles dunkel, aber Jesus ist bei dir und er geht mit dir. Geh weiter, halte jetzt diese Situation aus und du wirst eines Tages wieder einen hellen Fleck sehen und dann weißt du, da ist der Ausgang. Und dann ist die Depression vorbei. Eine Depression geht vorbei, auch ohne Medikamente. Es dauert dann länger, aber die geht vorbei. Oft kommt sie allerdings auch wieder. Und das ist dann schlimm. Und wenn ich das meinen Patienten immer sage, jeden Tag sage ich das, dann sagen sie mir hinterher, das war das Wichtigste, dass du immer wieder dasselbe gesagt hast, jeden Tag, denn ich konnte es nicht glauben, aber ich wollte es immer wieder hören. Es geht vorbei, der Tunnel hat ein Ende. So kann man also auch seelsorgerlich einem depressiven Menschen helfen. Und dann kann man ihm sagen, du brauchst jetzt nicht zu beten. Gott weiß, dass du das nicht kannst. Ich bete für dich. Und wenn du wieder gesund bist, dann wirst du wieder beten. Dann wirst du auch wieder die Bibel lesen. Aber jetzt brauchst du das nicht. Wenn man es nämlich sonst dem Kranken auferlegt, du musst, dann kann man ihn sogar in ganz große Schuldgefühle und in Selbstmord hineintreiben. Ein dankbarer Mensch hat immer genug. Es ist gar nicht so wichtig, wie viel wir haben, sondern ob wir dafür dankbar sind. Nicht? Ich war in Mosambik, in Südafrika, und habe dort meine Schwester und Schwager besucht, die dort einen missionarischen Dienst getan haben, war dort 4 Wochen. Und ich war sehr betroffen, wie arm diese Leute waren. Der Pastor der Gemeinde, übrigens eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde von 200 Leuten. Und dann hatten sie noch 2 Gemeinden zu je 100 Leuten, sodass er also über 2000 Leute zu betreuen hatte. Und ich bin also in seine Hütte gegangen und er hatte kein Möbelstück, nicht? Außer einem Stuhl, und da sollte ich mich draufsetzen. Er setzte sich auf die Erde. Kein Bett, nichts, ja? Kein Schrank. Abends legt sich die Familie in die Hütte und am Tage sind sie draußen, weil es da warm ist, und dann sind sie nicht in dem Raum. So einfach leben die Menschen, und ich habe gesehen, wie diese Leute strahlen vor Freude. Also die jungen Mütter, die haben immer mit ihren Kindern auf der Straße, wenn man das so nennen kann, also draußen gespielt und haben Lieder gesungen. Immer Lieder gesungen und mit den Kindern gespielt. Die Kinder waren fröhlich und die Frauen auch. Also da habe ich gestaunt, man braucht nicht viel zu besitzen, um sich seines Lebens zu freuen. Mit dankbaren Menschen ist man gern zusammen. Dankeslieder können eine Hilfe sein. Gott loben und anbeten, das kann man, wenn man eine neue Perspektive gewinnt, nämlich wenn wir unser Elend, unser Leid aus der Perspektive der Ewigkeit anschauen. Die säkularen Mediziner, die haben das also auch entdeckt, Wenn jemand zum Beispiel ganz große Angst hat, dann macht er folgende Übung. Er setzt sich hin, schließt die Augen und stellt sich vor, er fliegt mit einer Rakete ganz hoch ins Weltall. Und dann kreist er vielleicht um die Erde und dann sieht er den Kontinent Afrika und darüber dann Europa ganz klein. Und dann irgendwo ist dann ein Punkt, wo dieser Patient vielleicht wohnt. Und dann kriegt er die Aufgabe, er soll noch weiterfliegen auf den Mond und soll dann mal runtergucken, was dann dort die Lieselotte macht. Nicht? Und wenn man sich das so vorstellt, dass man also einen inneren Abstand bekommt, dann werden auch unsere Probleme ganz klein. Und wir als gläubige Leute können das noch viel besser, indem wir uns vorstellen, wir sind bei Jesus und wir sehen jetzt unsere letzte Wegstrecke, die vielleicht beschwerlich ist, aber wir sehen den Himmel, wir sehen es mit Gottes Augen, wir sehen den großen Zusammenhang. Es kommt nicht mehr auf mein kleines Leben und Leiden an. Und so kriege ich Abstand, aus der Ewigkeit her betrachten, mit Gottes Augen sehen, die Schönheit Jesu entdecken, dass wir also den Herrn ansehen und dadurch unsere Gesichter wieder entspannt werden und sich freuen, Gott lieben und ehren. Nun gibt es aus dem Wort Gottes Trostworte. Die Leiden der jetzigen Zeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Wir leiden jetzt, ja, aber es ist nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. 100 Millionen Christen leben in Verfolgung. Heute. 100 Millionen Christen werden verfolgt. Sie sind zum Teil in Gefängnissen, in Arbeitslagern, zum Beispiel in Nordkorea, ganz schlimm, wie die Leute dort gequält werden und viele sterben auch. Für diese gilt das Wort in erster Linie, aber für uns auch. Körperliche und seelische Leiden im Alter, das sieht unser Herr auch. Und das wird auch nicht gering geschätzt, wenn wir es aushalten, wenn wir es tragen. Selig sind, die Leid tragen, sagt Jesus in den Seligpreisungen. Selig sind oder beneidenswert sind, die Leid tragen. Die es also nicht runterschütteln, die es nicht tragen wollen, sondern die bereit sind, es zu tragen. Wenn auch unser Körper verfällt, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten dienen. So, jetzt habe ich mal gegenübergestellt, negative Gefühle links und positive Gefühle rechts. Wenn wir die erste Zeile nehmen, da ist also Wut, Ärger, Zorn, Bitterkeit, Aggression, das ist alles so dasselbe. Wut und Ärger, das kommt in uns auch hoch. Wie gehen wir damit um? Das Gegenstück wäre an positiven Gefühlen Frieden, Gelassenheit, innere Balance, Ausgeglichenheit. In der zweiten Zeile Hass als negatives Gefühl. Und Liebe als positives Gefühl. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen. Links steht Traurigkeit, rechts Freude. Dann kommt Niedergeschlagenheit, Depression, darüber haben wir kurz gesprochen. Und das Positive wäre das Gefühl, es wird gut, Hoffnung. Hoffnung, ja, es wird noch alles gut. Und Mut, Mut zum Weiterleben. Dann die nächste Zeile, Lustlosigkeit, Interesselosigkeit, positiv, Neugier, Interesse, Lust, Lebenslust gehört dazu. Dann Kraftlosigkeit, Schwäche und dann Gotteskraft, Überwindung von Schwäche. Angst, das positive Gegenstück ist Vertrauen. Wenn wir uns negativen Gedanken hingeben, dann sind das Festlegungen, die uns dann auch bestimmen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Da du sagst, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, dann sagt Gott, verlass dich ganz auf meine Gnade. Oder du sagst, ich mache mir Sorgen. Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Oder jemand sagt, ich bin nicht klug, ich bin nicht intelligent genug. Jakobus 1, ich gebe dir Weisheit, bitte darum. Ich habe Angst. Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hier sagt ja Jesus nicht, ihr dürft keine Angst haben, sondern er sagt ganz sachlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich fühle mich so einsam und verlassen. Hebräer 13, ich werde dich niemals verlassen, sagt Gott. Manchmal sagt jemand, niemand liebt mich. Kennen wir so ein Lied, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Oder ich bin unfähig. Da sagt Gott, ich befähige dich zu jedem guten Werk. Das sind jetzt mal so Beispiele, dass wir aus dem Wort Gottes immer wieder zu positiven Gedanken, die aber realistisch sind, aufgefordert werden. Gott sorgt für alle meine Bedürfnisse. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott wird uns aus seinem großen Reichtum alles geben, was wir brauchen. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet sogar übrig haben, was ihr mit anderen teilen könnt. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, ist ein großer Reichtum. Das ist eine moderne Übersetzung. Die Gottseligkeit mit der Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, heißt es in der Elberfelder. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, also werden wir auch nichts mit hinausnehmen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Hier mal anders übersetzt, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, ist ein großer Reichtum. Glaube ist das Vertrauen auf Gott, dass er seine Verheißungen erfüllt und dass er mich nicht fallen lässt, sondern ans Ziel bringt. Nur noch zu einem wichtigen Thema. Im Alter müssen wir mehr noch als im Leistungsalter und in jüngeren Jahren loslassen lernen. Loslassen lernen müssen wir alle, aber je älter wir werden, umso stärker. Wir sollen nicht ängstlich fragen, was wird und was kann noch kommen, sondern wir wollen sagen, ich bin gespannt, was Gott jetzt noch mit mir vorhat. Selma Lagerlöf hat das gesagt. Nicht ängstlich fragen, bekomme ich das und das noch, sondern was hat Gott jetzt noch mit mir vor? Alles, was wir festhalten, hält auch uns fest. Zum Beispiel Geld. Besitz überhaupt. Ja? Viele, die schaffen es nicht, ihr Haus loszulassen und hier in solch ein schönes Heim zu gehen. Ja? Sie lassen nicht los und werden dann irgendwann zu Hause vom Tod überrascht. Und wenn die Kinder reinkommen, stellen sie fest, das ist alles verwahrlost. Alles, was wir loslassen, lässt auch uns los. Wir werden freier. Wir hatten eine liebe Schwester in unserer Gemeinde in Sehma, die war so etwa 80, 85 Jahre. Wir waren damals jung verheiratet und haben diese Frau besucht. Und die hat so eine Freude ausgestrahlt. Da war also alles ganz einfach. Sie hatte nur einen Holztisch, noch nicht mal eine Tischdecke drauf. Und alles ganz einfach. Und da hat sie uns das erklärt, sagte, ja, jedes Mal, wenn jemand kommt, dann verschenke ich was. Denn das hindert mich ja alles. Und wenn ich alles verschenkt habe, ich glaube, dann wird mich der Herr Jesus nach Hause holen. Und dann hat sie uns auch eine schöne Tasse geschenkt und noch eine Tafel Schokolade. Das war damals was Besonderes in der DDR. Hatte sich aufgehoben. Und das, was ich vor allen Dingen behalten habe, diese Freude und dass sie das auch so betonte. Ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Irdischen. Ich beschäftige mich mit dem Himmlischen, mit dem Ewigen. Und ich freue mich auf den Tag, wo der Herr mich heimholt. Liebe kann loslassen. Sie will nicht besitzen. Sie will das Beste für die geliebte Person. Und das fand ich auch so schön, diesen Spruch fand ich in einem Buch. Weine nicht, wenn es vorüber ist, sondern danke und freue dich, weil es so schön war. Also wir können auch dankbar zurückschauen, zurückblicken und dem Herrn so danken, dass er mir das und das geschenkt hat, dass ich das und das erleben durfte. Also dankbar zurückschauen und sich darüber freuen, was der Herr mir gegeben hat. Meine Schwiegermutter ist vor einem Jahr heimgegangen, sie ist 92 geworden. Mein Schwiegervater war auch so, 93, glaube ich, ist aber ein paar Jahre eher gestorben, weil er älter war. Und wir haben uns jedes Jahr, bis voriges Jahr, jedes Jahr haben wir uns bei den Eltern in Leipzig getroffen. Sie hatte 10 Kinder, 10 Schwiegerkinder, 39 Enkel und 24 Urenkel. Das war eine riesengroße Schar. Ich habe nicht alle gekannt, die Kleinen dann, die Kinder. Aber das war immer eine Freude und es war immer ein Fest des Dankes. Also das stand immer im Vordergrund. Danken, danken. Und meine Frau sagt, als sie also noch Kind war und wenn es mal Streit gab oder wenn es Not gab, waren Kinder ja oft krank und so weiter, dann hat sich die Mutter ans Klavier gesetzt und hat ein Loblied gesungen. Und alle, die konnten, die haben sich mit hingestellt und haben auch mitgesungen, haben also viele Lieder gelernt, dadurch, dass die Mutter immer wieder Lieder gesungen hat mit den Kindern. Und dass solche Erinnerungen bleiben. Ja, und das geht bis in das vierte Glied. Das ist ein Geschenk. Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen. Schritte beim Loslassen. Das erste wäre Dankbarkeit. Das zweite, die Situation, wie sie jetzt ist, annehmen. Das würde Sie also betreffen, dass Sie jetzt hier im Heim sind und manches nicht mehr können, aber annehmen. Jetzt will ich die Situation so nehmen und mal schauen, was ich da noch lernen kann. Wichtig wäre auch vergeben, dass also keine Streitigkeiten bleiben. Das ist also unsere Aufgabe, Leute anzuschreiben, anzurufen. Ich möchte mich mit dir versöhnen. Wir wollen das Alte vergessen und begraben, vergeben. Das ist also ganz wichtig. Ich habe also viele Patienten, nicht gläubig, die zum Teil überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern pflegen, die noch nicht mal eine Karte zu Weihnachten schicken oder zum Geburtstag. Ich hasse meine Mutter, die hat mir das und das angetan oder so und die wird nie von mir eine Karte bekommen. Solche Menschen werden aber nicht gesund, da der Hass, der zerfrisst unsere Seele innen. Inneren Frieden gewinnen, indem wir alles abgeben im Gebet, uns ihm anvertrauen. Wer noch mehr wissen will, ich habe also ein Büchlein geschrieben, Die Kunst des Loslassens. Das ist das zweite Buch, was dann da ausliegt. Wer es haben will, kann es dort erwerben. Unsere Gedanken beeinflussen unser Gefühlsleben und Glaubensleben. Und worauf ich mich konzentriere, das gewinnt Macht über mich. Jesus sagt, ändert eure Gesinnung. Kurt Scherer hat es so genannt, Gedanken des Vertrauens auf Gott sind wie Vitamine für unseren Körper. Wenn wir seelisch krank sind, dann wäre ein Schritt, also sich selbst vergeben und anderen vergeben. Und auch das, was Gott mir gegeben hat, auf mich nehmen, also mich versöhnen mit meiner Biografie. Verzicht auf Rache, alle Sorgen an Gott abgeben. Und diese Freiheit, das Wesentliche tut Gott, das gibt eine Gelassenheit, ich brauche mir nicht ein Bein rauszureißen, aber ich will Gutes tun, wo das möglich ist und dann freut sich die Seele. Besonders, wenn wir jemandem etwas schenken oder etwas Gutes tun, ohne dass er weiß, dass wir es waren, also heimlich jemanden beschenken, das bringt eine besondere Freude für die Seele. Die Reihenfolge würde ich so nennen, weil Gott mich annimmt, möchte und kann ich mich auch annehmen. Weil Gott mir vergibt, deshalb kann ich auch mir vergeben. Weil Gott mich liebt, kann ich auch mich lieben. Und weil Gott den Bruder liebt und annimmt, ihm vergibt, kann ich auch den Bruder lieben, ihm vergeben und ihn annehmen. Also immer die Reihenfolge, Gott tut es zuerst, deswegen kann ich es auch tun. Und wenn Gott mir vergibt, wieso sollte ich dann meinem Bruder nicht vergeben? 6 Glaubenssätze, die krank machen. Das ist aber jetzt hier kein richtiger Glaube. Das ist also ein Annehmen. Das hat ein amerikanischer Psychologe, Aaron Beck, hat das herausgefunden bei seinen Patienten, dass das immer wiederkehrte, nämlich die Überzeugung, um glücklich zu sein, muss ich immer Erfolg haben. Das stimmt natürlich nicht. Um glücklich zu sein, muss ich immer von allen Menschen akzeptiert werden. Stimmt auch nicht. Jesus hatte so viele Feinde. Wenn ich einen Fehler mache, bedeutet das, dass ich unfähig bin. Das stimmt auch nicht. Ich darf Fehler machen. Der Perfektionismus ist der größte Feind für unsere seelische Gesundheit. Ich kann ohne dich nicht leben. Das sagen so junge Leute, wenn sie verliebt sind, nicht? Und dann, das ist aber auch so eine Art Wahngedanke. Und wenn sie dann geheiratet haben, dann ändert sich das. Wenn jemand anderer Meinung ist als ich, dann zeigt er, dass er mich nicht mag. Mein Wert hängt davon ab, was andere von mir denken. Das sind alles Lügen. Ja? Das sind hier falsche Glaubenssätze. Die muss man bekämpfen, die muss man entmachten. Deshalb auf unsere Gedanken kommt es an, weil die Gedanken wieder unsere Gefühle bestimmen. Gott will heilen. Er sieht unsere Wunden. Seine Liebe ist stärker als alles. Wir sind in seiner Hand. Damit möchte ich schließen und Gelegenheit geben, dass wir noch über das eine oder andere sprechen können, falls Sie Fragen haben. Dankeschön.
Wollen wir jetzt eine Kunstpause machen, bis Sie sich die Fragen überlegt haben? Oder wer hat spontan eine Frage?
Wenn nicht, gehen wir alle ins Bett.